interessiert mich gar nicht, wen Sie wählen. Aber wenn mich nicht interessiert, wen Sie wählen, interessiert Sie auch nicht, was ich für Witze mache. Ne? Fangen wir also gleich an. Zigeunersoße, 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 Negerkuss, 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 Mohrenkopf, 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 Stadtbild. So, und so, also es ist ja eigentlich ein total lustiger Kontext. Aber es gibt Kollegen, die verlassen dann den Saal.
Kay Ray, ein Künstler, der sich selbst einen staatlich geprüften Dachschaden attestiert.
Ich kann jetzt sagen, hier hat hier noch nie jemand gesagt, ficken vor zu Hitler.
Kämpft seit 35 Jahren gegen die Spießer der Nation. 1989 begann er seine Karriere als Comedian und Travestiekünstler mit Vollbart.
Kannst auch deinen Hamster ficken, aber dann vermehrst du dich nicht. Also ich hab's mal probiert, meiner ist geplatzt. Also ich hab jetzt...
Heute wird er gecancelt, weil er die Spießer des linken Bürgertums aufs Korn nimmt.
Meine Antwort zur Frage, gendern Sie auch, ist ja stets, ja natürlich, leck mich am Arsch, innen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Es ist wirklich ein ganz besonderer Gast diesmal. Es ist ein Paradiesvogel, Kay Ray, so ist es.
Ja, Kay Ray heißt ja. Der. Ja, super,
hallo. Aber nicht so bunt.
Nein, nicht so bunt. Nein, es ist ja meine Berufsbekleidung. Und es gibt ja auch tatsächlich auch noch einen Unterschied zwischen Kay Ray und Kai David. Also es ist dann doch schon ein bisschen Rolle.
Was wäre das?
Ich glaube, Kay Ray traut sich Sachen, die Kai sich nicht trauen würde. Wobei das Wort trauen vielleicht auch falsch ist. Macht Sachen. Also es hat mit Mut gar nichts zu tun, sondern Kay Ray ist dann doch, wenn Kai privat auch so wäre, wäre das sehr anstrengend. Kay Ray ist sehr anstrengend. Das ist jemand, den man 2 Stunden ertragen kann oder 3 Stunden. Meine Shows gehen ja sehr lang. Kann man den ertragen, aber dann ist auch gut. Man hat sich dann totgelacht oder sich schwarz geärgert. Aber 3 Stunden sagen, reichen. Ja?
Darf man das heute sagen noch, schwarz ärgern?
Ja? Schwarz ärgern, also ich sage es ja. Also ja, also ich sage es.
Du bist ja bekannt aus Film und Fernsehen, sagen wir mal so. Du warst bei Markus Lanz. Du warst, glaube ich, sogar bei Verstehen Sie Spaß. Du warst bei der Anstalt. In letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden. Aber sag mal den Leuten, die noch nicht das Fernsehen kennen, sondern nur YouTube, wer bist du eigentlich?
Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Ich bin ein staatlich ungeprüfter Dachschadenbeauftragter und bin Resterampensau, also bisexuelle Resterampensau. Also das sind natürlich alles so Spaßbegriffe, Gleichschaltungsbeauftragten-Schreck. Ich bin jemand, der sich einsetzt für die freie Kunst. Ich komme aus einer Zeit, ich stehe seit 35 Jahren oder so auf der Bühne und komme aus einer Zeit, in der die Menschen sehr entspannt lebten, alle zusammen, in die viele Menschen sich zurücksehnen. Und das war so, begonnen habe ich 1989 meine Karriere als Travestiekünstler. Ich aber schnell war mir das zu eng, der Travestiekünstler zu sein. Es ging mir auf den Sack auszusehen wie eine klassische Frau. Ich bin immer schon Fan gewesen von Kate Bush, Patti Smith, Nina Hagen, Eva Maria Hagen, Wolf Biermann. Und diese ganzen Widersacher und Querdenker und Querulanten hatten es mir angetan. Die hatten in der Travestie nichts zu suchen. Also besann ich, ich mach's kurz. Also besann ich.
Will du das gerne ausführen? Ist sehr spannend.
Ich besann mich dann darauf, also auch diese Szene, also mein ganzes künstlerisches Schaffen beruht auf Gegenwehr und auf Kampf dagegen, also Widerstand gegen bestehende Zustände. Und so habe ich mir vorgenommen, ich werde der erste Travestiekünstler, der mit Vollbart auf die Bühne geht. Ich bin also Conchita Wurst long before Conchita Wurst. Ich hatte schon Bart, da war die noch gar nicht geplant. Und das habe ich auch durchgezogen. Ich habe keine Kostüme mehr getragen, keine Paillettenkostüme oder so, sondern ich habe mir in Hamburg von den Stadtwerken eine Müllmann-Uniform geholt. Und weil das war damals so die Zeit, Techno und so. Also ich habe diese ganze Travestie-Szene dann auf den Kopf gestellt und dafür gesorgt, dass man da eben auch andere Leute sieht. Gemeinsam mit übrigens Olivia Jones, die dann so ein bisschen diese Drag-Sachen einführte. Mhm. Und damals war das total entspannt. Und es gab damals aber schon Spießer, die dann gesagt haben, der sieht aber gar nicht aus wie eine Frau, der hat ja einen Bart, der darf hier nicht auftreten. Die haben versucht, mir dann die Bühne zu entziehen und so. Das hat es ja früher auch schon gegeben.
Der Bart war quasi ein Tabubruch.
Genau, das war ein Tabubruch. Ja, ja. Und die Travestie-Szene war ja damals auch echt konservativ. Das ist total lustig. Wirklich? Ich habe mal gelacht. Die ist konservativ gewesen, weil die Ohrclips mussten zum Schuh passen. Weißt du, es musste alles irgendwie passen. Das hatte alles, also
es musste am Ende wirklich eine perfekte Frau davor
stehen. Genau, es es gab da schon Regeln, wie man steht und wie man geht und all diese Dinge. Und das war mir halt zu eng. Und ja, und so bin ich dann da ausgebrochen. Ich habe, also mein Motto war, wenn mir ein Kollege sagt, du siehst gut aus, ziehe ich mich um. Also dann stimmt was nicht. So war das immer. Und so ist dann diese Figur entstanden, die ich über die Jahrzehnte dann weiterentwickelt habe. Also wenn alle nach rechts gelaufen sind, bin ich nach links gelaufen und umgekehrt. Ich habe immer das gemacht, was Kollegen oder Theatermacher oder Regisseure für unmöglich hielten. Also ich habe auf der Bühne jahrelang eine komplette Flasche Wodka ausgesoffen und habe die Show dann quasi, ich bin dann mitsamt der Show und dem Publikum abgesoffen. Also das war dann ja auch interessant. Die Witze wurden immer gemeiner und es wird alles, die Situation immer böser. Es gab nie feste Texte. Bis heute habe ich keine festen Texte, sondern alles, was ich erzähle, sind Erlebnisse, alte Witze, Geschichten, Zeitungsartikel, Anekdoten von dem, was ich lese, höre oder irgendwann erlebt habe. Und das baue ich jeden Abend neu zusammen. Ich habe ein iPad, zwei iPads. Auf dem einen iPad sind ganz viele Lieder, 100 Lieder von Sarah Leander über Milva bis zu Susie and the Banshees, People Have the Power von Patti Smith, Robert Longs, Joss. Also da ist alles drauf, Schlager. Als ich fortging, der ostdeutsche Schlager, als ich fortging. Also es ist alles dabei. Und genauso habe ich ein iPad, da sind ganz viele Videos drauf, Videoschnipsel mit unverschämten Bildern über die fette Ricarda Lang und über...
Aber darüber können wir nicht mehr Witze machen, sie hat ja 40 Kilo abgenommen.
Ja, aber die Frage ist, warum? Sie sagt ja, sie hätte jetzt weniger gegessen, ich glaube es nicht, ich glaube es ist die Abnehmspritze. Und ich bin auch schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, man sieht es, denn ich weiß nicht, ob du weißt, dass wenn man diese Abnehmspritze nimmt, verändert sich der Mund. Ach. Da muss man sich mal so Zeitungen gucken, so. Meine Frau ist Friseurin, die hat einen Friseursalon und da liegt da gerne mal so eine Zeitung, so Frau im Koma oder so und da guckst du rein und da munkelt man nämlich darüber, dass ganz viele prominente Menschen jetzt einen kleinen Mund kriegen, weil die diese Abnehmspritze kriegen. Und ich sage, also, es gibt so eine schöne lustige Anekdote, ich habe zu meiner Frau gesagt, sag mal, was machen denn da bei dem Ozzy Osbourne diese ganzen Enten am Grab? Die haben doch alle so kleine Münder. Und da hat meine Frau mir das gesagt. Die hat gesagt, das ist die Frau von Ozzy Osbourne und seine Tochter. Die haben die Abnehmspritze genommen und da kriegt man so einen Schnabel. Also nicht übertreiben, werter Zuhörer oder Zuschauer. Irgendwann werdet ihr gefragt, wie alt seid ihr oder was wiegt ihr? Und ihr sagt dann, mack, 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 mack. Um das Ganze zu beenden, Schönheit ist vergänglich und wenn man gar nicht erst anfängt, schön zu sein, ärgert man sich auch nicht, wenn die dann vergangen ist.
Ja, ist so ein schöner Satz.
Ja, das ist auch ein bisschen ein Motto von meinem Leben. Von meinem.
So, ich bin aus einem konservativen Umfeld, also ich bin in einer konservativen Familie aufgewachsen. Für mich ist das alles eine fremde Welt. Kannst du mir für mein Laienwissen erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Drag Queen, von denen hören wir jetzt so viel, und einer Travestiekünstlerin.
Naja, man müsste den Bogen ja dann noch weiterspannen, auch zwischen Transleuten. Das ist so die Frage, die immer wieder gestellt wurde. Und ich weiß nicht, ich bin da ja kein Fachmann für. Ich komme aus der Branche, habe mit denen gearbeitet. Aber ich würde mal sagen, ein Travestiekünstler ist jemand, der sich verkleidet. Stand übrigens tatsächlich früher auch im Duden. Travestieren gab es sogar als...
als Begriff, als Verb.
Als Verb. Gab es das Wort Travestieren. Das heißt etwas satirisch durch eine lustige Verkleidung für dumm erklären oder sich über etwas lustig machen, so travestieren. Und der Travestiekünstler ist ein junger oder älterer Mann, ein Mann auf jeden Fall, der sich verkleidet als Frau. Und das zu seiner Freizeit macht und das auch nichts mit seiner persönlichen Veranlagung zu tun hat. Wobei die meisten Travestiekünstler, glaube ich, schwul sind. Bei mir ist es so, ich bin halt bisexuell. Und
Aber das war auch nicht immer klar, oder? Also in der Öffentlichkeit?
In der Öffentlichkeit nicht. Also ich war immer bisexuell. Ich war von Anfang an bisexuell. Okay. Aber ich habe auch nichts am Hut mit der Opferweltmeisterschaft, die gerade im Land stattfindet. Okay. Also ich pflege ja immer zu sagen, wenn sich jemand als Opfer fühlt, schönen Gruß von zwei Bekannten aus Amerika. Das sind siamesische Zwillinge, die sind zusammengewachsen. Und einer von den beiden ist schwul und die haben nur einen Arsch. Das sind Probleme. Das sind wirklich Probleme und Sorgen. Und und denen, ich möchte alle Leute, die hier denken, sie hätten Sorgen, die möchte ich grüßen von denen.
Okay.
Also Travestie-Leute ziehen sich also um. Ja. Drag-Leute Das ist, glaube ich, entstanden so Ende der 90er Jahre. In Deutschland steht ja Olivia Jones für Drag. Mhm. In Amerika ist es RuPaul. Und in Israel war es Dana International, glaube ich, auch, die auch ein bisschen für Drag stand. Das sind halt überzeichnete Frauen. Das sind diese Frauen, die gerne dann auch mal so Kunststoffperücken haben, die riesengroß sind, was, und Pappwimpern und riesige. Also, das ist übertrieben. Das ist also, muss auch neuerdings gar nicht unbedingt mehr auch feminin sein. Es kann auch androgyn sein. Das ist, okay. Also, Drags sind diese bunten, bunten, überzeichneten Bühnenfiguren.
Womit kann man heute noch provozieren?
Naja, die Frage
ist. Als Künstler.
Als Künstler, ich weiß es nicht. Also fragst du irgendwie den Falschen, weil mir wird das immer vorgeworfen, dass ich provozieren wollte. Und das will ich aber gar nicht. Ich, weil, wenn ich provozieren wollte, dann würde ich auf der Bühne kacken. Und selbst das hat ja Frank Zappa schon gemacht. Also das wäre dann auch nicht neu, der hat das schon gemacht. Ich will nicht provozieren, weil ich.
Aber anecken. Du willst ja nicht hin müssen. Nein. Du sagst zum Beispiel, okay, nein, wenn jemand sagt, du siehst schön aus, willst du, dann hast du was falsch gemacht. Das heißt, du hast schon ein Bedürfnis, nicht in irgendwelche Muster gedrängt zu werden,
ja,
oder?
Ja, aber das liegt daran, dass ich darauf aufmerksam machen möchte, dass es diese Muster eben nicht gibt. Ich glaube, dass ganz viele Menschen gefangen sind in diesen Mustern. Mhm. Jeder, und man kann die aber nicht beschreiben, weil jeder hat ganz viele Sehnsüchte und jeder hat andere. Und ich habe ein Leben gelebt, ich habe viel erlebt, ich habe meine Bühnenfigur hat exzessiv alles gemacht, nackt auf der Bühne gestanden, lustige Figuren aus seinem Geschlechtsteil gemacht, alle Witze erzählt, von da nach da, von rechts nach links. Und ich habe aber auch privat Süchte hinter mir, eine Kokainsucht, eine satte Kokainsucht, Alkoholprobleme gehabt, furchtbar viel Nikotin gehabt. Sex, furchtbar viel, Pornokinos in Hamburg tagelang im Untergrund festgesessen. Und also ich habe alle Exzesse erlebt und gemacht. Damit will ich jetzt weder angeben, noch will ich mich bedauern lassen. Es ist nur natürlich bei all dem Leid, was man damit auch gehabt hat, hat man natürlich auch Erfahrung gesammelt.
Ja, was hast du mitgenommen
daraus? Und mitgenommen habe ich davon, dass ich immer auf all diesen Wegen ganz normale Menschen getroffen habe. Ganz normale Menschen, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie das ein oder andere Geheimnis haben. Dass sie zum Beispiel Koks ziehen oder dass sie gerne mal in so einen Dunkelraum, in so ein Pornokino gehen oder gerne mal heimlich saufen und oder gerne mal mit mir als bunten Vogel ins Bett gehen. Oder. Und da ist mir klar geworden, dass die Leute, am schlimmsten sind ja die, die wenig erlebt haben, die fühlen sich von all diesen Dingen provoziert. Aber was ich versuche zu sagen, ist halt eben, das ist nicht provokant. Provokant ist, wenn Fotzenfritz, also Fritze Merz, das ist provokant, wenn der Wahlversprechen macht und sich nicht an eins hält. Es gibt diese schöne Pointe von mir, wenn er die Brille normal auf der Nase hat, Friedrich Merz sagt er dann die Wahrheit. Ja, wenn er die Brille oben in der Stirn trägt, sagt er dann die Wahrheit, ja. Und wenn er auf dem Brillenbügel kaut, sagt er dann die Wahrheit, ja. Nur wenn er das Maul aufmacht, lügt er. Und das finde ich provokant. Darüber kann man sich aufregen, aber doch bitte nicht über einen Künstler, der sich auf die Bühne stellt und lustige Figuren aus seinem Dödel macht. Also da oder Negerkuss sagt, was ich ja auch tue.
Ja, aber das wäre heute zum Beispiel schon provokant, oder?
Ja, mag für andere Leute provokant sein, für mich nicht. Also es ist für mich nicht provokant und für einen Großteil der Gesellschaft. Ich habe neulich mit einem Kollegen gearbeitet, der hat das Theater verlassen. Also der war zum Finale nicht mehr da. Und ich dachte, warum ist denn der jetzt weg? Nein, der hat dann verlauten lassen, dass er das Theater verlässt, weil ich das N-Wort gesagt habe. Was ich übrigens nicht habe, ich habe Negerkuss gesagt. Aber auch das N-Wort, das Wort Neger, wenn ich einen Dachdecker bestelle in Mainz, ne, muss ich Herrn Ernst Neger anrufen, weil der ist Dachdecker da.
Okay.
Und der heißt nun mal eben so. Und der wird sich nicht umbenennen, weil irgendwelchen hyperdoppelmoralinsauren Tugendwächtern das nicht passt. Der Kollege hat das Theater verlassen. Und wie kam ich jetzt da drauf? Egal, das Interessante war, es gab dann ein Gespräch mit einem anderen Kollegen. Und ich habe gesagt, entschuldigt bitte. Ihr könnt ja gerne dagegen sein, dass man das Wort sagt. Und ich habe auch ein 14-jähriges Mädchen. Ich bin Vater eines 14-jährigen Mädchens. Und wenn meine Tochter zu mir sagt, Papa, bringst du mir Schaumküsse mit? Dann stelle ich mich nicht dahin und sage, pass mal auf, du Faschobratze. Das heißt Negerkuss. Merkt ihr das? Das sage ich natürlich nicht, weil ich auch der Meinung bin, dass Sprache sich wandelt. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir dazu irgendwelche Universitätsprofessoren oder Aktivisten mit Hang zum Terror brauchen, die Menschen dazu zwingen müssen, unter Strafe Worte zu ändern. Mhm. Und es gibt durchaus nicht wenige dunkelhäutige, schwarze, stark gebräunte, leicht olivtatschige, pigmentierte Schweden, die bei mir im Theater sitzen, die sich darüber ärgern. Das wissen wir ja auch, dass es in Deutschland dunkelhäutige Mitbürger gibt, die sich über diese Debatte ärgern. Und da hat ein Kollege, der noch da blieb, der hat gesagt, ja, es gibt aber 20 Millionen Schwarze, die sich darüber ärgern. Und was ich da total interessant fand, war, dass diese linken Meinungstaliban sich immer raussuchen, also die benutzen Minderheiten immer für sich. Wenn eine dunkelhäutige Minderheit der Meinung ist, die Negerkussdebatte ist Unsinn, dann ist das falsch. Wenn diese dunkelhäutige Minderheit aber jetzt sagen würden, wir fühlen uns rassistisch ausgegrenzt, dann wäre das richtig. Also es ist total interessant. Und ich finde, wir leben in einem freien Land. Jeder soll das selber entscheiden, was er sagen möchte und muss. Mhm. Und jeder soll auch mit Konsequenzen, muss mit Konsequenzen rechnen. Und nämlich Diskussionen. Aber dass jemand ein Theater verlässt, weil er mit mir nicht in einem Raum sein möchte, ist definitiv etwas, gegen das ich mich wehre, genauso wie ich mich dagegen wehre, dass Menschen aus Theatern entfernt werden. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, die letzten 10 Jahre meiner Karriere, ich rechne mal damit, dass ich noch 10 Jahre auf der Bühne stehe, allen Künstlerkollegen und allen Theatern, die Menschen ausgrenzen und Künstler ausgrenzen und feuern, mit minimalem Aufwand massiv zu schaden, so heftig, wie es eben geht.
Hast du nicht das Gefühl, dass sich unsere Gesellschaft tatsächlich wandelt, auch was den Humor angeht, dass wir doch ein bisschen spießiger geworden sind als vielleicht vor 10, 15
Jahren? Ach nee, da muss man in meine Shows kommen. Die sind, ich meine, ich spiele jetzt nicht mehr in den großen Häusern, weil
genau. Hängt das nicht vielleicht damit zusammen?
Das hängt natürlich damit zusammen, dass momentan unsere hyperdoppelmoralinsauren Mitbürger und die ewig morgigen der Meinung sein, sie hätten die Hoheit in der Hand. Und ich bin ja nun auch jemand, der die Kanzelputzen sammelt. Das Schmidt-Theater in Hamburg, ich meine, das war nie groß jetzt für große Kunst, das Schmidt-Theater in Hamburg, dieser, kennst du diesen kleinen Corny Littmann, dieser kleine schwule Mann, der da Theater macht. Ich werfe ihm ja immer zu, auch Zwerge werfen große Schatten, wenn die Sonne der Kultur niedrig scheint. Der hat mich herausgeworfen, weil ich Türkenwitze gemacht habe.
Okay.
Das streitet er bis heute ab. Und das ist interessant, dass auch die linke Presse von Hamburg fragt auch nicht nach.
Okay.
Kann das beweisen. Also wenn es jemanden interessiert, ich kann es beweisen, warum der mich rausgeschmissen hat. Aber es sind eben auch andere Theater. Es ist die Sumpfblume in Hameln, es ist das Vier Linden in Hildesheim, es ist das Vorderhaus in Freiburg. Also es ist eine ganze Sammlung an Theatern, die sich übrigens immer Vielfalt auf die Fahne schreiben und gerne gegenderte Texte haben. Das ist ja sowieso etwas, was mir aufgefallen ist, dass du von Theatern immer hörst, wir haben kein Geld und seit Corona haben sie noch weniger Geld.
Ja.
Aber es ist genug Geld da, um für Tausende von Euro die Webseiten durchzugendern. Denn das kostet ja auch viel Geld. Und da könnte man ja drauf verzichten, weil es ja sowieso kein Mensch will. Es will ja niemand gendern, außer eine kleine, krakelnde Minderheit.
War denn der Humor früher besser?
Auch das weiß ich gar nicht unbedingt. Das ist eine interessante Frage. Also es ist natürlich so, dass ich bediene ja den Humor von früher, gepaart mit so ein bisschen von heute. Aber was ich nicht mache, ich beschütze keine Menschen. Also diesen ganzen Diskriminitis-Scheiß und so, das gibt's bei mir nicht. Ein Witz ist entweder witzig oder nicht. Aber ich denke manchmal, es war früher dann schon derber und lauter und so. Ja, besser, also das Wort besser stört mich. Ja. Besser war das nicht. Es war anders. Heute ist es mir, sind Comedy-Shows und so sind zu Parteiveranstaltungen verkommen. Und ich glaube, das ist eher das, was mich so stört.
Zu sehr politisch.
Genau, es muss immer alles, also da, das ist auch etwas, was ich in meiner Show zu Beginn auch sage. Es gibt Kollegen, die möchten ihrem Publikum gerne was mitgeben, ich nicht. Ich komme aus Hamburg, ich fahre ja nicht in dieses Kaff, um noch was hier zu lassen. Ich will was mit nach Hause nehmen, und zwar Geld. Und ich möchte auch niemanden entführen. Das ist auch so eine, lassen Sie sich heute Abend einmal entführen. Ich entführe niemanden. Ich gehe einfach los und wer Lust hat, geht mit. Und wer nicht, zieht sich den Arsch übers Gesicht und guckt ins Loch, dann hat er was zu tun. Das ist so mein, das ist schon ziemlich brachial irgendwie, aber der Kollege Ingmar Stadelmann hat mal gesagt, Humor ist ein Kann-Angebot. Das stimmt auch eigentlich. Und der mag ja eigentlich auch gerne diesen derben Witz. Mhm. Humor ist ein Kann-Angebot. Man muss nicht über alles lachen können, man kann aber über alles lachen müssen. Und ich glaube, dass es früher tatsächlich ungezwungener war wie die ganze Zeit. Und das fand ich schon besser, dass nicht alles auf die Goldwaage gelegt.
Ist denn Humor eine Waffe?
Nein. Grundsätzlich ist Humor eine Waffe gegen die Obrigkeit. Jetzt sage ich gerade nein und widerspreche mich gleich wieder. Ja, also doch. Humor ist eine Waffe gegen Missstände und gegen die Obrigkeit. Man sollte die Obrigkeit ins Lächerliche ziehen, und zwar alle, wie sie da sind, natürlich. Aber Humor ist grundsätzlich, deshalb kam vorhin spontan mein Nein, Humor ist grundsätzlich unschuldig. Dass der Humor, ein Witz, immer, wie es heute ist, unter Verdacht steht, etwas Böses im Schilde zu führen, das ist falsch. Wenn wir damit anfangen, das ist einfach völlig falsch. Und das kann man auch übertragen auf alles Mögliche. Das, was hier zu den Gepflogenheiten gehört und für gutes Benehmen, man kann in einem anderen Land völlig anders sein. Und deshalb gestehe ich den Menschen lieber zu, alles zu tun, und nehme dabei in Kauf, dass da auch was Falsches bei sein kann, als ihn vorher dazu zu verpflichten, bewusst nur das Richtige zu tun. Das halte ich einfach für falsch. Das geht nicht nur fürs Tun, sondern auch fürs Sagen.
Wie hat deine Karriere eigentlich begonnen? Wie kommt man auf einmal ins Fernsehen? Kannst du dich noch erinnern an deinen Fernsehauftritt, den ersten, der
da
stattgefunden
hat? Also da gibt es natürlich mehrere Stationen. Die Station, wie ich zu Lanz gekommen bin, war, ich habe im Schmidt-Theater in Hamburg auf der Ripperbahn eine Late Night bekommen. Das war die erfolgreichste Late Night, die in Hamburg gelaufen ist, auf dem Freitagabend. Also da erfolgreicher war nur die Schmidt-Mitternachtsshow, die legendäre, die es da früher gab. Und dann haben die mir auf dem Freitag einmal im Monat eine Late Night gegeben. Und in dieser Show, die hat um 20 nach 12 begonnen und hörte um 5 auf. Mein Motto ist ja auch immer, ich spiele so lange, bis es jedem gefällt. Und es floss ganz viel Alkohol und es wurde auf der Bühne, durfte geraucht werden. Ich habe immer gesagt, unsere Nebelmaschine ist kaputt, wir rauchen, wir auf die Bühne rauchen. Und es war eine völlig anarchische, lustige Show, bei der ich Leuten die Haare frisiert habe, über Tische gelaufen bin, Menschen betrunken gemacht habe, den Leuten mit einer Kamera auf Toilette gefolgt bin, den Männern, und habe da so über die Schüssel gefilmt, bin auf einer Leinwand auf der Bühne. Es war wirklich eine sehr, sehr lustige Show für alle Menschen, die was abkonnten. Und sie war weit übers Jahr hinaus immer mit 500 Leuten ausverkauft. Und da war das Team von Lanz. Die waren irgendwann da. Und die haben dann gesagt, du musst den einladen. So bin ich seinerzeit zu Lanz gekommen. Ja, ein zweiter wichtiger Punkt ist aber gewesen, dass ich in Herne, da gibt es den Techtmeier-Preis, da gab es ja Techtmeier, diesen Kleinkünstler, das war ein Großkünstler, Techtmeier. Danach gibt es einen Preis, der heißt Techtmeiers Erben. Und zu diesem Wettbewerb bin ich angetreten als Newcomer, obwohl ich damals auch schon ein paar Jahre auf der Bühne stand. Übrigens im selben Team mit Olaf Schubert, der war auch Newcomer. Also so lange ist er schon her. Und da war Georg Schramm, was ein bedeutender Kabarettist oder der bedeutendste Kabarettist gewesen ist, der jetzt nicht mehr auf der Bühne ist, in Deutschland. Und das war so mein Gott. Der war sehr frech. Der war sehr frech und ist niemandem in den Hintern gekrochen. Der bekam den Preis für sein Lebenswerk. Und ich fiel damals natürlich schon auf. Unter diesen ganzen Newcomern war ich der bunteste. Ich hatte einen riesigen Pelzmantel an mit so langem Kunstpelz und meine grünen Augen und die Haare bunt und habe meine Unverschämtheiten und vor allen Dingen ja auch Versautheiten. Ich bin ja auch sehr unter der Gürtellinie. Habe ich da alle rausgehauen und der ging dann der bekam einen Preis für sein Lebenswerk und musste jetzt sich dafür bedanken. Und ich stand hinten in der Garderobe und habe den beobachtet und dachte, wenn der ein schlimmes Wort über mich sagt, kann ich nie wieder auf die Bühne gehen. Das ist mein Gott. Mhm. Der darf jetzt nichts Böses sagen. Und genau in dem Moment setzte der an und sagte, das war also jetzt der Nachwuchs. Na, das ist ja ganz toll. Da können wir uns ja richtig auf die Zukunft freuen, bei dem Nachwuchs. Am schlimmsten war dieser bunt geschminkte Typ mit diesen furchtbaren Haaren, diesem grauseligen Make-up und dieser fusseligen Pelzjacke. Dass dieser Mann mich weit unter meinem Niveau zum Lachen gebracht hat, werde ich ihm mein Leben lang nicht verzeihen. Und das war natürlich eine Adelung. Und er ist dann auch zu mir gekommen nach der Show und hat gesagt, ich habe dich erkannt, du möchtest ein Arschloch sein. Sei ein großes, glänzendes, goldenes Arschloch und häng dich auf der Bühne über dem Publikum auf. Und der hat mich dann eingeladen in die Sendung Neues aus der Anstalt.
Ah, okay.
Als die dann noch wirklich wieder den Zeitgeist war.
Ich kann mich wunderbar erinnern, weil ich mir sie sehr gerne reingezogen habe damals. Sie waren ja kritisch, wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr auch regierungskritisch. Wie oft warst du da?
Zweimal.
Ah, okay.
Und zwar, ich war zweimal da und ich kann dir auch sagen, wie es geendet ist.
Ja.
Ich bin da hingekommen und ich weiß das noch. Es ging um die Abwrackprämie und das war das Thema, das ist ja schon sehr, sehr lange her. Und ich weiß, ich durfte den Satz sagen, wenn man so weit unten ist, ach da hier, das war diese Scharping, als Scharping schwimmen gegangen ist auf Malle, ist der doch im Pool hat er sich fotografieren lassen.
Ach so, okay.
Und dann habe ich gesagt, wenn man so weit unten ist in der deutschen Politik, dann fährt man nicht nach Malle und lässt sich im Pool fotografieren, dann fährt man nach Genf und legt sich in eine Badewanne als Anspielung auf Barschel. Und hab dann noch gesagt, man soll nur Gutes über Tote reden, er ist tot. Gut. Und ich dachte, das schmeißen die raus. Und die haben es drin gelassen. Aber der Witz war, dass ich da was vorbereitet hatte, was ich ja nie tue, wie ich vorhin schon sagte. Ich habe ja keine festen Texte.
Aber da muss man sich vorbereiten, oder erwarten die das?
Also die haben dann gesagt, na ja, leg dir mal was zurecht und so und so. Und ich habe dann mich dann da durchgestottert und was und so bei der Probe. Weil ich das einfach auch nicht kann, wenn du es ein Leben lang nicht gemacht hast. Du kannst es nicht. Das ist etwas, worum ich meine Kollegen schon beneide. Es lässt sich natürlich auch politisch korrekter arbeiten dann. Also darum beneide ich sie nicht. Aber das machen ja viele Kollegen, tragen das ja vor sich her, dass sie so korrekt sind. Wenn ich natürlich an so einem Text 8 Jahre arbeite und jedes Wort 5-mal auf die Goldwaage legen kann, bevor ich den raushaue, das ist natürlich ganz was anderes, wie ich arbeite. Ich hau raus und deshalb kannst du eben auch mal falsch sein. So, auf jeden Fall hat der Georg dann gesagt, okay, pass mal auf, wir machen das mal so. Heute Abend ist Generalprobe, du gehst raus und machst das Warm-up.
Mhm.
Und dann stand ich in dieser Kulisse, da sind ja Leute da, das ist eine Kulisse gewesen, von der Anstalt. Und ich bin dann auf die Bühne und habe gesagt, ich stehe in der Kulisse von Neues aus der Anstalt. Ich kann jetzt sagen, hier hat hier noch nie jemand gesagt, ficken vor zu Hitler. So. Und dann habe ich meine Witze gemacht. Und dieses Publikum war schon so ein bisschen elitär. Die dachten, was ist das denn? Aber wenn K-Ray eins schafft, der kriegt sie immer. Also ich krieg sie immer.
Ja.
Und ich habe auch die gekriegt. Und wurde dann unterbrochen von Georg. Der kam dann nach vorne, waschen in seiner Figur und hat gesagt, hören Sie sofort auf zu klatschen. Wir waren mit der Einladung von diesem Herrn von etwas mehr Befremden im Publikum ausgegangen. Und nach allem, was ich über diesen Herrn gelesen habe, verlässt er unter 4 Stunden nicht die Bühne. Also hören Sie jetzt auf zu klatschen. Und dann habe ich in der Generalprobe noch den Text gemacht, den ich mir überlegt habe. Und nach dem Ding ist er gekommen und hat gesagt, morgen machst du die Generalprobe in der Länge, in der Show. Du gehst morgen und erzählst morgen, lass diese ganz gemeinen Sachen, lass die weg. Wir sind ja öffentlich-rechtlich,
ja.
Aber geh auf die Bühne und hau raus. Das kannst du viel besser. So, das habe ich einmal gemacht und beim zweiten Mal war der Georg schon nicht mehr da. Da war noch Urban Priol da.
Aha.
Und da wollten die wieder feste Texte haben. Und ich habe gesagt, ich schreibe keine festen Texte, lass uns das doch so machen, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Nein, sie möchten feste Texte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schicke ich euch feste Texte und habe einfach ein paar Witze aufgeschrieben. Und dann haben sie mich angeschrieben und haben gesagt, das ist ja nicht dein Ernst, dass du uns diese alten Witze unterjubeln willst. Und dann habe ich gesagt, entschuldigt bitte, ihr wollt euch doch nur mit einer bunten Tunte schmücken. Ja. Und wenn ihr die so haben wollt, wie ihr sie gerne hättet, dann sucht euch eine andere. Entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin, nämlich so, wie wir das letzte Mal gemacht haben, oder ich bleib zu Hause, dann sucht ihr euch eine andere bunte Tunte. So. Ja. Und dann hat Priol, der Urban Priol hat dann eingegriffen und hat dann gesagt, er hat dann versucht, ein bisschen zu vermitteln und hat gesagt, kämst du denn damit zurecht, wenn wir dir was schreiben würden? Die haben dann was geschrieben und ich habe dann, um dem entgegenzukommen, denn es wird ja über mich oft gesagt, ich bin unverbiegbar, bin ich bestimmt, aber ich bin nicht unflexibel. Also ich bin nicht der Meinung, dass man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen alles sagen muss. Man muss darüber reden oder vielleicht darüber diskutieren, ob man das ein oder andere sagen sollte oder wie man es sagen könnte. Darüber kann man immer reden. Also ich bin jetzt nicht total brachial, aber meine Kunstform, mir zu zerstören und zu sagen, du musst einen festen Text einreichen und den erzählen, das geht eben nicht. Und ich bin denen dann entgegengekommen, aber natürlich war ich mit meinem Auftritt nicht zufrieden, weil es auch nicht Kay Ray war.
Ja, interessant.
Und das war das letzte Mal, dass ich in der Anstalt aufgetreten bin.
Aber immerhin hast du es viermal zu Lanz geschafft.
Na, ja, ja, bei Lanz bin ich, Lanz,
gut, da durftest du keine Witze reißen, oder?
Doch, da durfte ich. Aber Ober, es gibt eine Sendung von Lanz, die habe ich bei mir zu Hause im Giftschrank sogar.
Ach.
Da ist Rita Süssmuth gewesen und der Rademann, hieß der Rademann, ich glaube Rademann, hieß der Regisseur, der das Traumschiff gedreht hat. Das war, glaube ich, Rademann oder Rademacher. Ich weiß nicht. Der Zuschauer wird ihn kennen. Und es ging, das Thema war, darf man Witze machen, darf man meine Witze auch auf dem Schiff machen? Und ich habe dann gesagt, natürlich darf man meine Witze auch auf dem Schiff machen. Also wir haben da neulich einen Schwarzen gehabt, der saß im Publikum und der saß so im dunklen Ecke, im Eck und dann habe ich darüber geguckt und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich dachte gerade, da sitzt ein weißer Pullover ganz allein auf der Bank. Und dann habe ich darüber gehoben, ist das Baumwolle? Und da hat er gesagt, jo, wer es pflückt, darf es auch tragen. Und Rita Süssmuth, die hat sich auf die Schenkel geklopft, hat sich totgelacht. Und Lanz hat sich auch totgelacht. Und ich drehe mich in dem Moment um und sage, guck mal, geht doch, weil das Publikum, was damals bei Lanz ja. war, die haben auch alle gelacht. Und heute würde der würde das nie zulassen.
Wurde das gesendet?
Das wurde gesendet, natürlich. Das heißt,
könnte man noch finden,
theoretisch. Das kann man noch finden. Also diesen Ausschnitt habe ich auch noch irgendwo, habe ich den zu Hause. Ja, und dann bin ich ein zweites Mal eingeladen worden, als ich dann meine Frau geheiratet habe und Vater wurde. Ich hatte ja war 12 Jahre mit meinem Freund zusammen und wir haben uns dann getrennt und dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben geheiratet und ich wurde Vater. Und das war dann mit einem Mal eine Sensation, dass dieser Schwule, dieser Künstler jetzt mit mal nun bisexuell ist oder so. Und das war ich einfach immer. Mir war das nur egal, weil ich diese Opferweltmeisterschaft, ist mir wurscht. Ich habe natürlich immer gesagt, der schwule Edding oder der androgyne Edelpunk oder du brauchst ja immer irgendwelche Labels für Plakate oder so. Mhm. Und ich kam ja auch aus der Travestiebranche, deshalb ist mein Humor schon sehr unter der Gürtellinie und sehr in diese schwule, warme, bisexuelle, trans und so, aus dieser Richtung kommt mein Humor, weil ich da von der Pike auf das halt gelernt habe in dieser Szene. Und da hat Lanz zu mir gesagt, das überleg dir mal, das würde der heute nie sagen, hat er gesagt, und da hast du dann umgeschwult. Ja. Und ich, bei mir hat das ein bisschen gehakt. Ich dachte dann, das ist jetzt auch mal so ein heftiger Begriff, den du da so als Heterosexueller von dir gibst. Aber okay, du bist ja entspannt und ich bin das auch. Ich habe mich das, er hat ganz kurz gehakt und ich dachte dann, komm, also es soll jeder, das, du bist hier nicht, du bist kein Opfer, lass ihn das einfach fragen. Jeder kann, ist neugierig, hat keine Ahnung, lass ihn fragen. So. Aber das Interessante ist eben, heute würde er das nie sagen.
Nee.
Er hätte Angst vor LGBTQIA2S+.
Bist du Teil der Community? Siehst du dich als Teil der Community? Oder
die Community bricht ja gerade ganz entsetzlich auseinander. Es gibt ja diese fantastische Organisation, die heißt Just.Gay. Das sind Leute, die sich von LGBTQIA2S+, du merkst, dass ich das kann.
Ja.
Das liegt daran, dass ich finde, dass sich das anhört wie ein homosexueller WLAN-Schlüssel. Ich glaube, das ist ein schwuler WLAN-Schlüssel. Mein Netz heißt Arsch offen, musst du alles in groß eingeben. LGBTQIA 2 und großes Plus. Es gibt Leute, die sind davon total genervt und die haben keine Lust, sich mit Queeren in einen Topf schmeißen zu lassen. Ich übrigens auch nicht. Ich halte nichts von Queerness. Ich halte nichts von Prague Flag. Es gibt ja einen Unterschied zwischen der Prague Flag und der Regenbogenfahne. Die Regenbogenfahne hat halt eben nur den Regenbogen und die Prague Flag, da ist das ganze Gedöns mit drin. Was ganz abgesehen davon auch nicht zusammenpasst. Also es passt eigentlich alles nicht zusammen. Ja. Trans-Leute haben eigentlich nichts unter dem Schirm mit schwulen Leuten zu tun, weil Trans-Leute möchten gar keine Männer sein. Warum sollten die da sich dann mit Männern zusammentun, die nur Männer wollen? Also das ist alles irrsinnig. Und damit identifiziere ich mich nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Und ich kann auch jedem, und das möchte ich auch an dieser Stelle mal ganz im Ernst empfehlen, der sich da auch kritisch mit auseinandersetzt und das Thema Queerness ihm auf den Sack geht, denn es fördert ja auch diese Reaktanz, die wir momentan gerade erleben. Wir erleben ja die Queerfeindlichkeit, also die Homophobie, die wir erleben, die Angriffe auf Schwule erleben wir ja nicht nur von muslimischen Tätern, die übrigens nie erwähnt werden, was auch interessant ist, sondern wir erleben sie auch von Deutschen, Menschen, denen einfach das auf die Nerven geht. Das nennt man Reaktanz. Wir möchten eben keine schwulen Smoothie von Riccardo Simonetti bei Rewe kaufen. Man macht ja auch sowieso schon keine Dose mehr aufmachen. Da ist demnächst auch noch eine Schwuchtel drin und versucht uns von Queerness zu überzeugen. Also es ist Unsinn. Ich distanziere mich davon und ich möchte allen Leuten den Verein Just Gay empfehlen. Der Sitz dieser Leute ist in Osnabrück. Das ist für Leute, die sagen, wir lassen uns von diesen Ideologen nicht vereinnahmen. Wir sind schwul, lesbisch und trans und das war's.
Wie wurde das denn in der Community damals aufgenommen, dass du auf einmal ein Kind bekommst? Gab es da irgendwie Fragen?
Oder ja, ne, also es gab aus von der vom Hannover Verein, von der Hannoveraner AIDS-Hilfe, gab es eine Mail, was übrigens auch bezeichnend ist, dass die Leute, das wissen wir ja aber, dass die Leute, die Toleranz fordern, meistens am wenigsten tolerant sind. Ja. Das wissen wir ja. Ich habe ja eine Mail bekommen, dafür habe ich dich gekämpft.
Nee, echt?
Das sage ich heute noch. Wenn ich in Hannover auftrete, dann sage ich das immer. Ich kann mich immer neu erinnern, als ich Vater wurde, habe ich diese Mail gekriegt, dafür habe ich dich gekämpft, als ich geheiratet und meine Frau geheiratet habe. Und dann sage ich immer, sehe ich aus, als ob ich jemanden brauche, der für mich kämpft und schon gar keine Schwuchtel aus Hannover. Ganz bestimmt nicht.
Also es gibt schon Spannungen auch in diesem Bereich, also in der gesamten LGBTQ-Bewegung oder wo man sich nicht schlüssig ist, auch wie man gewisse Fragen klärt. Ne? Also ich denke mal, du hast jetzt angerissen, vor allem die Einwanderungsdebatte. Wir haben eine massive Migration aus Ländern, die sehr transfeindlich beziehungsweise schwulen, lesbenfeindlich sind. Gleichzeitig aber sehen wir dann Queers for Palestine auf der Straße. Ja, wie passt das alles zusammen?
Gar nicht. Gar nicht. Ne? Nein, gar nicht. Dann das Problem unserer Zeit ist doch auch, das hat Habe Kerkeling übrigens, ohne dass er es wollte, mal ganz gut beschrieben. Das ist ja auch so ein zeitgeistesgestörtes, dauerempörtes Moppelchen. Der mich übrigens sehr an Viktor Orban erinnert. Guck dir mal manche Bilder an. Der sieht aus wie Viktor Orban. Der hat ja gesagt, wenn man einen Tropfen Kloake in Wasser macht, wird das ganze Wasser zu Kloake. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Nicht? Denn wenn ich ein schwules Kind im Kindergarten oder einen schwulen Jugendlichen in der Schule habe, dann wird ja nicht die ganze Schule schwul. Also das kann man einfach so nicht verallgemeinern. Aber wir wissen ja, dass diese Empörungsmoppelchen gerne solche zeitgeistesgestörten, ewig morgigen, komischen, kranken Vergleiche heranziehen. Ja. Nicht um die Welt besser zu machen, sondern um sich immer über einen gewissen Teil der Bevölkerung moralisch zu erheben. Das ist ja der Grund, warum sie es machen. Und nicht um Gutes zu tun. Und das, ich glaube, dass ein Zeichen dieser Zeit ist, dass immer aus allem das Negativste herausgezogen wird und damit versucht der Gutmensch, seine Mitbürger durchs Land zu jagen. Das merkst du jetzt an der Stadtbilddebatte, und das merkst du auch Um mal kurz auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, das merkst du eben auch an dieser Jurassica Parker-Debatte, die wir ja gerade haben.
Die ja gerade sehr heiß
ist. Was natürlich eine Tragödie ist. Übrigens an die größte Tragödie gilt ja nicht den Medien, die sich Jurassica angedient haben, und auch nicht den Künstler und den zeitgeistesgestörten Politikern, die sich Jurassica angedient haben, oder das BKA-Theater in Berlin, was sich ja die letzten Jahre auch zu Tode gendert. Ich kenne dieses Theater. Mhm. Die gendern sich ja auch in Wolf. Meine Antwort zur Frage, gendern sie auch, ist ja stets, ja natürlich, leck mich am Arsch, innen. Also die Tragödie, der seriös geht mit mir nicht. Die Tragödie ist, sind die Opfer. Als allererstes sind es die Kinder. Darüber wurde übrigens bei der ganzen Debatte noch gar nicht geredet. Und ich finde es halt schlimm, wirklich, 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 wirklich ganz schlimm, dass Jurassica Parker Verträge annimmt, sich für was auch immer zur Verfügung stellt. Und da geht es natürlich darum, dass sie anscheinend ja nach ihrer Verurteilung 2023 sich mit Kindern eingelassen hat, also auf Trans-Drag-Lesungen gemacht hat oder so, gegen die ich übrigens auch bin, vehement, immer schon war ich gegen Drag-Lesungen, aber ich bin der Meinung, gegen Drag-Lesungen in Kindergärten und Schulen, ich bin der Meinung, wenn Drags irgendjemandem irgendwas vorlesen wollen und Mütter meinen, sie müssten mit ihren Kindern dahin gehen, dann sollte man denen das nicht verbieten, das könnt ihr ja gerne machen, ich halte es nur nicht dafür, gut für in einem Kindergarten zu machen, weil da die Freiwilligkeit ja verwässert wird. Ja. Kind ist ja im Kindergarten, ist ja da. So, möchte ich also ganz klar sagen, dass es eben, die hätte einfach nichts mehr tun dürfen und man hätte ihr nicht die Gelegenheit geben dürfen, nachdem sie verknackt wurde, das zu tun. Mhm. Das ist der eine Punkt. Deshalb halte ich sie eindeutig für einen wirklich heftigen Täter. Schlimmer aber noch, finde ich immer noch die Opfer. Ich will das nicht verharmlosen, was sie macht. Sie ist wirklich, oder er, kommt ja auch noch dazu. Mhm. Es ist ja ein Er. Wir reden alle über ein Sie. Das ist ein Er. Das ist eine, und das ist ein, kein Transmensch. Das ist niemand, der Probleme hat.
Im normalen Leben ist Körper. Er ganz normal.
Genau, das ist ein Er. Das finde ich auch schon zeitgeistesgestört, dass die ganze Berliner Branche da über eine Sie spricht. Das passiert mir jetzt, ich plapper es auch schon nach. Ja. Es ist ein Er. Und ich bin da tatsächlich, gehe ich auch d'accord mit Birgit Kelle. Da kommen wir nämlich an dieses Problem, dass diese Menschen, diese queeren Leute ja alles unter sich versammeln wollen und auf kritische Nachfragen, die es ja durchaus gab, immer menschenfeindlich geantwortet haben. Ich weiß, dass gesagt wurde, als News gefragt hat und sich Zugang verschaffen wollte, pressemäßig,
zu dieser Vorlesung,
da wurde ihnen von unserem Queerbeauftragten, der übrigens so notwendig ist wie ein Krebsgeschwür in Deutschland, wir brauchen keinen Queerbeauftragten, dass der gesagt hat, Drag-Leute sind nicht schädlich für die Kinder, sondern ihr seid schädlich für die Kinder. Und das hätte er nicht sagen dürfen. Das ist einfach nicht in Ordnung, weil es hat sich ja jetzt bewahrheitet, dass zumindest der Drag, der da vorgelesen hat, von übelstem Charakter war. Mhm. Denn, ich meine, wenn ich einmal verknackt bin, dann,
genau. Was ich erstaunlich fand, dass die Presse da gesagt hat, er hat einen massiven Schaden, der Drag-Community zugerichtet. Ich finde, er hat einen massiven Schaden erstmal allgemein den Kindern zugerichtet und es ist auch ein Schaden für die Opfer in erster Linie. Und es hieß immer, die Drag-Community ist empört, aber ich glaube, das empört auch alle normalen Menschen, die klar denken können. Also es wurde so ein abgetan, wie als ja, er ist ein Einzelfall irgendwie in dieser Community und es betrifft nur diese Community, diese Straftat. Nein, das betrifft die gesamte Gesellschaft und wie wir damit umgehen. Also es gibt keinen ehrlichen Umgang. Man merkt es, dass sich die Presse auch sehr schwer damit
tut. Ja, ich meine, das können sie ja auch nicht. Sie können ja jetzt nicht mehr ehrlich sein, weil sowohl die Szene hat ja auch sich immer unschuldig hingestellt. Das haben sie ja gemacht. Und ich meine, es ist jetzt dieses Video aufgetaucht von Jurassica Parker, wie die durch dieses Kinderparadies robbt. Ich könnte mir ja noch vorstellen, dass sie das gemacht hat. Das war geschlossen und sie rennt da durch mit irgendwelchen Kollegen. Aber das Problem ist ja auch, was sie anhat. Denn die Drag-Leute haben ja immer gesagt, das hat mit Sexualisierung und mit sexualisierten Kostümen überhaupt nichts zu tun. Dann frage ich mich natürlich immer, warum ziehen die sich solche Sachen an? Also wenn Jurassica Parker durch ein Kinderparadies robbt und ihr rutscht ein Hode daraus, spätestens dann, wenn mir so etwas passiert, würde ich sogar als Mensch, der gar keine Probleme mit Pädophilie hat, würde ich mir überlegen, ich glaube, ich lese lieber nicht vor Kindern, weil das, was ich anhabe und das, was ich tue und das, was ich projiziere, das ist ja, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich auf einer Beerdigung spielen sollte, dann würde ich sagen, nee, das lassen wir mal, weil das eben nicht passt. Und so, also das ist etwas, es kommt immer darauf an, wo man sich da gemein macht. Was man sagen muss, wir haben neulich geguckt auf einer Website, es gibt hier in Berlin, wir wissen das gar nicht, also wir haben das zufällig bei Facebook gefunden, es gibt ja eine Showbühne, auf der Travestieveranstaltungen sind. Und da waren wirklich nur böse Kommentare drunter, wirklich Päderastenschweine. Und dann brach jetzt wirklich diese Feindseligkeit brach da aus den Leuten heraus. Und ich halte ja nichts von Distanzeritis. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Gesellschaft schlechter geworden ist, seitdem es Social Media gibt. Ich glaube, dass Social Media zeigt, wie schlecht eine Gesellschaft eben eigentlich ist. Wir haben alle Leichen im Keller. Und so eben auch die Leute, die jetzt anfangen, jeden bunt geschminkten Vogel als Pädophilen dahinzustellen. Das verurteile ich natürlich genauso, aber sowas kommt von sowas. Das Problem ist einfach, dass die Queeren und die Leute, die sich schützend über die Queeren, was immer das auch ist übrigens, dass die einfach keine Kritik zugelassen haben und zu keinem Gespräch bereit waren. Das ist einfach das Problem. Keine Diskussion durfte stattfinden.
Sie waren
kein
heilig.
Gespräch war bereit. Sie waren zu keinem Gespräch bereit. Und jetzt haben sie den Salat.
Ja, es war eine Opfergruppe, sage ich mal. Am Ende ist es ja genau das. Man hat sich überall als Opfer inszeniert, als Opfer hingestellt, der nicht genug berücksichtigt wurde in der Gesellschaft, die Rechten versagt worden sind und so weiter. Sie werden ja auch hofiert, besonders von Berlin, vor allem Kai Wegner ist da vorne mit dabei, so dass quasi so ein schützender Schild vor dieser Community auch politisch ist.
Und sie reagieren auf Gespräche immer, auf Kritik immer ohne Gespräch. Also ich habe mit den Hamburger CSD-Leuten mal, was auch typisch ist, wo man auch genau sieht, wie meine Einstellung zu diesen Dingen ist.
Ja.
Ich habe in Hamburg habe ich die angeschrieben, habe gesagt, ihr lasst die CDU nicht mitlaufen bei euch auf dem CSD? Habt ihr sie noch alle? Und ihr müsst ja, das muss ja in den 90er Jahren, habe ich auf den LKWs gestanden. Mhm. Als es wirklich noch darum ging, für Schwulenrechte zu kämpfen und für Toleranz und so. Dann hat er gesagt, es war so ein Schriftverkehr zwischen uns. Und dann hat der Vorsitzende da von dem Verein, wer auch immer das war, vom CSD, also eine wichtige Person, Organisator vom CSD, hat dann geschrieben, naja, die CDU hat nie was für uns gemacht. Ich habe das dann gegoogelt, was hat die Hamburger CDU für die Schwulen gemacht? Ja, die waren, nee, haben der schwulen Ehe nicht zugestimmt und so, die haben also tatsächlich nichts gemacht. Worauf ich dann geschrieben habe, naja, aber sie haben euch ja auch nicht geschadet. Also, wenn jemand nichts für euch tut und der darf dann nicht mit euch demonstrieren, dann fragt doch von euren LKWs mal runter, wer ist für das Selbstbestimmungsgesetz? Und zwar mit allen Inhalten. Wer ist dafür, dass 14-jährige Kinder Pubertätsblocker geben wird? Wenn jemand dagegen ist, 14-jährige Kinder Pubertätsblocker, die müssen nach Hause gehen, die dürfen nicht mehr mitlaufen. Dann fragt ihr, wer ist für Gendern, Gendersprache? Wer dagegen ist, darf nicht mitlaufen. Dann ist das zweite Drittel weg. Und dann würde ich noch Alkohol verbieten. Dann fahrt ihr mit euren scheiß LKWs alleine darum. Also so geht's jetzt auch nicht. Jeden ausschließen, der anders denkt. Und daraufhin wurde mir dann geschrieben, es tut mir leid, mit diesen Ansichten bist du Teil des Problems.
So. Ach, okay.
Aber sie selber haben in den eigenen Reihen ein großes Problem, nämlich einen pädophilen Jurassica Parker. So. Und
Ja. Also es war übrigens auch sehr erstaunlich. Wir waren auf dem diesjährigen CSD in Berlin und haben dort Straßenumfragen gemacht, zu Deutschland fahren. Soll die Regenbogenfahne auf dem Bundestag sein oder so? Das war ja eine heiße Debatte dieses Jahr zum Beispiel.
Ja.
Klöckner hat sie ja runtergenommen und so weiter. es war erstaunlich zu sehen, dass viele da absolut d'accord waren. Sie sagen, ne, die hat da nichts verloren. Deutschland, unter der Deutschlandfahne vereinigen sich alle. Dazu zählen auch die Queeren oder wie auch immer, ja. Also es war wirklich überraschend zu sehen. Es scheint nicht so, dass die, ich sag's jetzt auch, die queere Community ausschließlich links ist oder woke
ja, aber
ist.
Aber über diese Brücke gehe ich nicht, ja? Weil ich glaube, dass das, was du als queere Community bezeichnest, nicht die queere Community ist.
Okay.
Wir können ja mal machen. Mach doch mal eine Umfrage.
Ja.
Wer sieht sich bei euch als queer? Wer ist queer? Versucht doch mal, also das fände ich total interessant, mal versuchen herauszufiltern, zu sagen, wer ist eigentlich queer? Oder erklärt uns den Unterschied zwischen queer. Also irgendwie so, dass man mal, ihr werdet euch wundern, wie viele, Entschuldigung, offene TPC, wie viele Leute, versucht mal herauszufinden, wie viele Leute sich von dieser queeren Gedönstruppe distanzieren. Das sind sehr, sehr viele und es werden täglich mehr, denen das auf die Nerven geht. Denen das wirklich auf die Nerven geht.
Mhm. Okay, interessant. Zum Comedy-Preis. Wurdest du mal nominiert dafür oder irgendwie warst du mal da irgendwie?
Ich wurde indirekt nominiert, weißt du wie?
Ja.
Ich bin ja befreundet mit Kristall und ich hoffe, das fliegt ihm jetzt nicht auf die Füße, dass ich befreundet bin mit Kristall. Echt? Weil ich habe mit Kristall mal die Nummer, darf er das, mit der er berühmt geworden ist. Die habe ich ausgearbeitet mit
ihm. Nee, echt? Die ist ja genial.
Und damit ist er ja berühmt geworden und er hat dafür den Comedy-Preis gekriegt. Und insofern darf ich den ja auch ein bisschen.
Ah, okay, sehr gut, sehr gut.
Aber der
hat er aber noch angeschnitten, dieses politisch Ungerechte, ja?
Ja. Aber da muss ich dir sagen, deshalb, also dieses, was du vorhin sagtest, warum muss man immer provozieren und so, na, ja. Ich war sehr froh, dass meine Arbeit oder meine Gedanken, es war ja auch ein bisschen meine Haltung und meine Gedanken, dass die in guten Händen gelandet sind. Denn Kristall ist ein junger Künstler gewesen und ist er ja immer noch, aber damals war er super jung. Und wenn ich in seinem Alter diesen Erfolg gehabt hätte, ich hätte mich in Grund und Boden gekokst oder so. Ich bin mit Erfolg nie gut zurechtgekommen.
Okay.
Und er hat das super gemacht. Das ist das eine, worüber ich natürlich froh war, dass meine Gedanken und meine Haltung da in guten Händen ist. Und heute wird ihm ja gerne mal vorgeworfen, dass er dann doch seichter ist. Und dieses Thema, darf man das, Witze machen über alles, nicht mehr unbedingt immer bemüht. Mhm. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das steht ja jedem zu. Also, dass er sagt, nein, das ist mir vielleicht, ich weiß nicht, warum er das tut, aber vielleicht ist es ihm ja wirklich zu heiß und vielleicht hat er keine Lust, dauernd darüber zu diskutieren, ob man solche Witze machen kann oder nicht. Und er hat natürlich auch noch ein Karriereleben vor sich und dass er sagt, nee, ich möchte nicht diese aneckenden Themen, aber ich möchte lieber ein seichterer Comedian sein oder so. Das steht jedem zu. Das ist etwas, was ich nicht verurteile. Wenn jemand freiwillig zurücktritt ein bisschen, und deshalb möchte ich auch da schützend meine Hände über Kristall halten. Was ich eben nicht mag, ist, wenn Leute, die sich dazu entschließen, das nicht zu tun, versuchen, mir aufzuzwingen, das auch zu lassen. Mhm. Das würde Kristall nie machen. Das weiß ich aus privatem Kontakt.
Also wir haben tatsächlich, neulich hatte ich hier noch einen Comedy-Künstler sitzen, das ist der Nikolai Binner.
Ja.
Und der hat sich ja komplett ins Ausgeschossen mit seinem Humor gefühlt.
Ja.
Er berichtet aber, dass genau zum Beispiel in den USA es immer mehr sich öffnet. Also dort kann man Sachen sagen, die konnte man vor 50 Jahren wahrscheinlich noch nicht mal auf deutschen Bühnen sagen. Die kann man mittlerweile dort sagen. Da lacht man über alles mittlerweile.
Ja, der hat ja auch Amerika bereist, da weißt du, wovon er redet.
Genau. Gibt es da noch nicht vielleicht doch noch eine Hoffnung, dass es auch nach Deutschland
Ja, ich so hoffe ja nicht. Also ich hoffe nicht, also weil ich finde es ganz gut so. Also was ich scheiße finde, ist, wenn die Kunst so eingezwängt wird natürlich und damit auch übrigens die Meinungsfreiheit. Ich habe ja lange überlegt, was ich den Kollegen immer sage, die uns vorwerfen, also Menschen wie mir und anderen Leuten, die sagen, man darf in diesem Land nicht alles sagen. Man darf in diesem Land natürlich alles sagen, man darf aber eben auch jeden Pilz essen. Und manche isst man nur einmal. Und ich habe immer überlegt, und gestern ist mir was eingefallen, was ich diesen Leuten sage. Die sagen, naja, jetzt kommt wieder die Fraktion, man darf nicht mehr alles sagen. Und dann sagen sie aber alles. Ich werde denen demnächst ein Bild von Georgine Kellermann schicken und werde sagen, veröffentliche bitte dieses Bild und sage, schreib drunter, das ist ein Mann.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, was sie dann machen. Ja. Man darf ja alles sagen. Wenn du das nämlich sagst, kriegst du von Georgine Kellermann einen rüber und musst womöglich 6.000 Euro bezahlen, weil du dich nicht an das Selbstbestimmungsgesetz
hältst. Man darf ja auch Habeck nicht mehr Schwachkopf nennen.
Genau, darfst du auch nicht mehr. Ne? Kennst du Gerd Bührmann? Mein Freund Gerd Bührmann hat dazu geschrieben, vielleicht ist er ja nur deshalb kein Schwachkopf und kein Idiot, weil es verboten ist, das zu sagen.
Das ist sehr gut.
Ich liebe Gerd Bührmann. Empfehlung, Gruß geht raus. Nicolai Binder. Ja. Also, auf der einen Seite denke ich natürlich, ich wünsche mir, dass die Meinungsfreiheit breiter wird und auch die Leute, die mich jetzt anzweifeln, dass ich euch ein Interview gebe, da wird es auch wieder welche geben.
Oh.
Da würde ich mir, ich würde mir einfach wünschen, dass sich alle mal ein bisschen entspannen.
Ja.
Alle sich mal wieder ein bisschen runterkommen, unsere ganzen Empörungsmoppelchen, und zwar auch auf beiden Seiten. Denn ich glaube, dass es unter euren Lesern und Zuschauern auch Leute gibt, die sagen, ach, jetzt habt ihr die bunten Vögel auch schon da. Oder, ach, ein Päderast. Ja, also ich finde, alle müssen sich ein bisschen entspannen. Das würde ich mir wünschen, und dass der Meinungskorridor viel breiter wird. Man überlege mal, Patti Smith hat gesagt, Pissing in the River, das war ein Hit von Patti Smith. Da würde man ja heute schon bedenklich denken, würde man, wie kann die sowas singen? Nina Hagen hat gesagt, die ist von UFOs entführt worden. Dann, die hätte sofort einen Aluhelm auf. Das hat die jahrelang behauptet. Sie wäre von UFOs entführt worden. Die hätte einen Aluhelm gekriegt. Man erinnere an Xavier Naidoo, was sie mit dem gemacht haben. Also, aber um diese Frage nun letztendlich zu beantworten, wäre das nicht schön, wenn das so kommt. Meine Angst ist dann, dass die Leute, die jetzt alle in der Rückruderregatta sitzen, weil sie Falsches gesagt, getan, gedacht und was weiß ich haben früher, dass die dann aus dieser Rückruderregatta wieder raussteigen und alle wieder zurückschwimmen. Und all die Leute, die sich jetzt an moralische Gesetz und Ordnung halten, dass die dann mit mal anfangen, sich in dem Humor zu bedienen, den sie ja einst für falsch erklärt haben und für den sie Leute wie mich verletzt haben. Denn bei all diesem Spaß und bei all diesem Witz, Menschen wie wir, und ich glaube sogar Nicolai Binder, der Sonny Boy lässt das nicht so raushängen, oder Ludger Kahr, wir sind, ein Teil von uns ist sehr, sehr, sehr verletzt. Dass du als Mensch zu spüren kriegst von Kollegen, von Theatern, von deinen Mitmenschen, dass du angeblich nicht zur Gesellschaft gehörst, weil du falsche Witze machst oder Dinge denkst, die man nicht denken darf, oder Sachen sagst, die man nicht sagen kann. Das verletzt einen im Kern schon. Das wollen wir mal nicht vergessen. Und sollte sich das tatsächlich wieder ändern, dass man wieder alles macht, ist das für die Kunst und für die Gesellschaft sicherlich gut. Aber ich habe da persönlich Angst vor, weil ich dann einfach mir diese ganzen Wendehälse angucken muss,
ja,
die sich dann auf dieser Drehung ausruhen.
Ich glaube, dass das Fenster, in dem man noch als Widerstandskämpfer für Meinungsfreiheit gilt, zum einem Opportunisten, das Fenster, dieses Zeitfenster wird immer kleiner.
Ja.
Wir haben eine Gesellschaft, die im Wandel ist. Es gibt viele Umbrüche, es gibt so viele Dinge, die jetzt passieren. Und man merkt doch, dass sich der Wind dreht, oder?
Ja, man merkt es, aber also ich habe eigentlich immer ein ganz gutes Gespür. Und mein Bauchgefühl sagt, es wird noch viel schlimmer. Es wird alles noch viel schlimmer. Es ist nicht so, sind nicht die Zeiten für, wir entspannen uns jetzt mal, es wird sich alles, das wird nicht. Also wir merken es jetzt daran, dass das ein oder andere Theater, wir können das noch nicht sagen, das werdet ihr aber erfahren, da auch planen, nicht mit uns zu arbeiten. Und zwar nicht, weil wir Nazi-Parolen sagen, sondern weil ich Niederkuss sage.
Also.
Und ich sage, Digga, ich mache das aus dem Konsens. Also ich mache das aus dem Kontext heraus sogar noch. Ich will das gar nicht entschuldigen, weil ich finde, man darf Niggerkuss sagen. Aber es ist total witzig, dass die Leute das nicht mal das verstehen. Also nicht mal das begreifen sie. Ich gehe auf die Bühne, begrüße die Leute und sage, so, wer ist denn hier verliebt? Und dann gehen Hände hoch. Und wer ist verheiratet? Dann gehen nochmal Hände hoch. So, und wer ist verliebt und verheiratet? Nochmal Hände hoch. Wer hat Kinder? Nochmal Hände hoch. Wer wählt die AfD? Und dann sage ich, interessiert mich gar nicht, wen Sie wählen. Aber wenn mich nicht interessiert, wen Sie wählen, interessiert Sie auch nicht, was ich für Witze mache. Ne? Fangen wir also gleich an. Zigeunersoße, 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 Negerkuss, 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 Mohrenkopf, 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 Stadtbild. So, und so, also es ist ja eigentlich ein total lustiger Kontext. Aber ja. Es gibt Kollegen, die verlassen dann den Saal, wie ich vorhin schon gesagt habe, und sagen, ich möchte nicht mit dem in einem Raum verbringen. Und dann erwischst du sie am nächsten Tag noch bei Instagram, weil sie denken, du liest nicht mit. Und die ganzen Kollegen untereinander, welcher Kollege war es denn? War es der es immer macht, dass der überhaupt noch auftreten darf? Es gibt doch keine Bühne mehr, die den nimmt.
Wahnsinn.
Und dann merkst du richtig, der andere hat dann eben nachgeguckt und sagt, ich habe gerade auf seinen Tourplan geguckt, der tritt noch ganz viel auf und so. Ja, wir müssen den ignorieren. Und dann, also, und dann, wie sie darüber reden, ja, das ist ja auch ein weißer Künstler, der begreift es nicht. Also es ist total...
Weißer alter Mann.
Ja, es ist wirklich alles also völlig zeitgeistig.
Eine Prüderie da, die früher ja nicht so da war. Dann
ah, das ist das, was kann sich erinnern anfangs, dass ich gesagt habe, ich habe immer schon gegen Spießer gekämpft. Ja. Nur dieses Spießertum, das ist nichts anderes wie, aber der hat ja gar einen Bart, der sieht ja gar nicht aus wie eine Frau. Das sind die Kleinen, die heute sagen, ja, da war ein Neger kurz gesagt, geht doch nicht. Und das, wenn das so weiter, ich meine, der Trend geht ja zum Erschießen anderer Meinungen. Das haben wir ja in Amerika gesehen. Ne? Ja, also stimmt. Das ist dann, Cancel Culture 2.0 ist dann, du wirst demnächst erschossen. Und Dunja Hayali redet dann noch nett hinterher.
So. Ja, hat mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst. Es war sehr kurzweiliges Gespräch, finde ich. Ich glaube, wir könnten genauso in diesem Sinne noch weitermachen.
Eine ganze Stunde. Ich liebe auch solche Sachen. Ich liebe es, über diese völlig Bekloppten, und lasst euch das nicht einreden, wir über diese völlig Bekloppten zu reden. Und da, vielleicht nochmal, du wolltest gerade aufhören, eine Sache noch. Ja. Ich fand von Nikolai Binner total toll, das hat er neulich gesagt, und das ist etwas, das habe ich ihm geklaut. Ich finde diese Haltung einfach total toll und diesen, ich hasse das Wort Haltung, ich finde diesen Umstand, wie er damit umgeht, total toll. Dass er gesagt hat, es gibt so viele Leute, die sagen, ich fühle mich manchmal einsam und denke immer, ich bin alleine mit meiner Meinung. Das liegt daran, dann guckt er in die Kamera und sagt, das liegt daran, dass ihr eure Meinung nicht sagt. Würdet ihr eure Meinung ganz laut sagen, würdet ihr euch wundern, wie viele Menschen eurer Meinung seid und wie wenig allein ihr eigentlich seid. Und das finde ich total. Wir müssen den Mut haben, zu sagen, was wir wollen. Unbequeme Meinungen, Ansichten, wir müssen den Mut haben, es zu sagen. Es finden sich immer Gleichgesinnte, die sagen, der sagt's, der hat den Mut, das zu sagen, also sage ich das auch. Und dann in meinem Falle, ich bin ja nur für Humor zuständig, geht es hauptsächlich um Witze. Witze über Behinderte sind erlaubt. Witze über Schwarze sind erlaubt, Witze über das Anderssein eines jeden Menschen sind erlaubt. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass jeder, der Witze über alles und jeden macht, auch welche über sich selber macht. Denn das sollte dann Grundvoraussetzung sein, wenn man Humor hat, dass man auch über sich selber lachen kann.
Wunderbares Schlusswort, finde ich sehr gut. Alle, die dran geblieben sind bisher, abonniert unbedingt den Kanal. Aber ihr findet auch, in der Beschreibung werde ich verlinken, deine Webseite, wahrscheinlich, wo auch die aktuellen Touren drin sind. Vielleicht bist du ja in der Nähe, dann könnt ihr ihn gerne mal besuchen, seine Show besuchen. Ich glaube, da werdet ihr viel Spaß haben. Bis 5 Uhr morgens sind die, je nachdem, wie lange die gehen. Ne? Und schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, und auf Wiedersehen.
Tschüss.